Wir sind damals angetreten, mein Cousin und ich, auch mit dem Anspruch, das jetzt in unserer Generation vernünftig weiterzuentwickeln. Also man kann natürlich jetzt nicht ausruhen auf dem, was da ist. Ja, wir müssen uns gerade...
Verdoppelt auch in der Zeit.
In der Zeit, bislang haben wir es verdoppelt, das stimmt, genau. Man muss sich trotzdem natürlich in unserer Branche als Dienstleister permanent neu erfinden. Also das Geschäftsmodell ist heute und die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eine ganz andere als vor 20 Jahren. Ich glaube, diesen Anspruch muss man immer haben, diese Weiterentwicklung. Also Stillstand ist natürlich tödlich.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Felix Fiege. Da freue ich mich besonders, weil es ein absoluter Rockstar der Logistikbranche ist. Und er erzählt uns die Geschichte, wie es mit Pferd und Wagen begann, warum sie heute einer der größten Logistikdienstleister Europas sind, Amazon, Avato und Co. Wettbewerber, aber auch Freunde sind und wie er dir hilft, wenn du dein eigenes Lager bauen musst. Herzlich willkommen, Felix.
Vielen Dank, Markus. Freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist. Kannst du dich ganz, ganz kurz in eigenen Worten vorstellen?
Ja, gerne. Felix Fiege ist mein Name. Bin 46 Jahre alt mittlerweile, komme gebürtig aus dem Münsterland, wo ich mit meiner Familie, drei Kindern, zwei Hunden lebe. Und ja, habe nach meinem BWL-Studium erst noch zwei andere berufliche Stationen gehabt, bevor ich dann vor mittlerweile 17 Jahren bei uns ins Familienunternehmen eingestiegen bin. Und wir machen Logistik, Dienstleistung.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr idyllisch an. Münsterland, drei Kinder, zwei Hunde, das passt erstmal. Ich hatte es eingangs jetzt nicht erwähnt, die Frage nach, kommst du aus dem Unternehmenshaushalt, die können wir uns eigentlich ersparen, weil ja. Ihr macht das in fünfter Generation, oder?
Ja, richtig, genau. 1873, wir hatten vor zwei Jahren unser 150-jähriges Jubiläum, war natürlich ein Riesenhighlight, dass man das in seiner Laufbahn als Familienunternehmer mitnehmen kann. So ein rundes Jubiläum war natürlich schon toll und wir haben es genossen, wir haben viele Feiern gehabt, vor allen Dingen intern mit den Teams und den Standorten. Und ich habe ja das Glück, jetzt mit meinem Cousin gemeinsam zu zweit die fünfte Generation repräsentieren zu dürfen bei uns im Unternehmen.
So, und ihr lebt Logistik. Das begann quasi wirklich mit Pferd und Wagen, das Thema.
Ja.
Und wie ging es weiter?
Also eine witzige Geschichte, dass unser Gründer, also der Gründer unseres Familienunternehmens, der Johann Josef Fiege, war damals in der Familie nicht der älteste Sohn. Der älteste hat entsprechend der westfälischen Höfeordnung dann immer den landwirtschaftlichen Hof geerbt. Er war der zweitälteste und hat den Hof eben nicht bekommen, sondern in Anführungsstrichen nur ein Pferd und einen Wagen. Und hat damit angefangen, dann in der Nachbarschaft Transporte zu organisieren und sich eben Geld zu verdienen. Und das war der Anfang. So ging es los in der ersten Generation.
Also das heißt, knallharte Logistik, weder mit einem LKW noch auf Schienen per Zug. Pferd und Wagen hat irgendwelche Dinge ausgeliefert.
Ja, genau.
Zweite Generation war dann schon langsam Industrialisierung im Sinne von, genau, aber früh auch, ne?
Genau, und spannend war es dann in den 20er Jahren, wo dann die Investition in die ersten LKWs getätigt wurde. Und das ist auch eine witzige Geschichte, weil es damals einen Streit gab zwischen Junior und Senior. Ob es denn richtig sei, jetzt in LKW, motorisierte LKW zu investieren.
Und nicht weiter in Pferde.
Und nicht weiter in Pferde, genau. Der Vater war erst dagegen und der Junior hat sich dann trotzdem durchgesetzt, hat es gegen den Willen seines Vaters getan. Und dann haben sie sich zum Glück nach kurzer Zeit wieder zusammengerauft und siehe da, der LKW hat sich auch durchgesetzt, ja.
Okay, jetzt macht ihr ja Logistik. Wir erklären später noch, was es genau heißt, Logistikdienstleister. Logistik könnte ja relativ viel sein. Das heißt aber trotzdem, in deiner Kindheit war das immer zugegen, das war Thema am Abendbrotstisch, du hast die Firma ja auch kennengelernt, wahrscheinlich waren ja auch Standorte in der Nähe eurer Heimat oder sogar das Headquarter, wie hast du deine Kindheit erlebt?
Also wir waren immer schon als Kinder, meine Geschwister auch, immer nah dran, wir haben viel mitbekommen, mein Vater hat viel erzählt, hat uns oft auch mitgenommen zu Terminen oder einfach so in die Firma. Ich habe in den Ferien früher gejobbt im Lager und habe mir ein bisschen Taschengeld hinzuverdient, also es war immer ein Thema und wir haben das schon sehr früh mitbekommen, was es heißt, Unternehmer, Familienunternehmer zu sein und auch wie das Geschäft funktioniert und was alles dahinter steckt. Und im Nachhinein glaube ich schon, dass das ganz gute Erfahrungen waren, die man dann eben sehr früh mitbekommen hat dadurch. Ja.
Schule bei euch im Ort, Internat, wie bist du aufgewachsen? Wie war dein Werdegang?
Ganz normal, würde ich sagen. Grundschule, dann später Gymnasium in Münster. Und dann ein BWL-Studium, was ich dann angeschlossen habe. Jetzt keinen unbedingten Logistikschwerpunkt, das gab es damals auch noch nicht so ausgeprägt, wie das manchmal heute an den Hochschulen ist. Aber ansonsten war das so schulisch ganz normal, würde ich sagen, ja.
Und hast du in deiner, also neben der Arbeit, die ja eigentlich auch vergütet wurde, quasi in Legern oder Logistikzentren, hast du irgendwelche anderen unternehmerischen Dinge als Kind schon bei dir selber festgestellt? Hattest du irgendwie den Wunsch, Unternehmer zu werden? War das faszinierend oder hast du gesagt, das ist eigentlich komplett offen, wo die Reise hingeht?
Doch, dieses Unternehmerische hat mich schon, glaube ich, fasziniert und ich habe, glaube ich, früh Spaß dran gehabt. Ich habe jetzt kein eigenes Unternehmen parallel gegründet, aber über Zeitungsaustragen, so als ersten Job, dann irgendwo ein bisschen Geld verdient. Weiß nicht, habe dann irgendwann lange überlegt, ob ich dann investieren sollte in Fahrradanhänger, damit dann die Arbeit schneller vonstatten geht, solche Sachen. Ja, und wie gesagt, in den Ferien dann im Lager gejobbt. Also und überhaupt dieses Kompetitive ist, glaube ich, etwas, was mir Spaß macht, damals schon und bis heute, ja.
Du hast BWL studiert, oder?
Ja, BWL.
Okay. Genau. An der Apps, glaube ich, ne?
An der European Business School, genau, mit eben zwei Auslandssemestern. Aber es war ein klassisches BWL-Studium, ja.
Das hast du dir ausgesucht. Das heißt, da wurde jetzt nicht irgendwie gepusht, du musst nach da gehen oder musst irgendwo anders nochmal in der Schweiz Master ranhängen oder sowas. Da sagtest du, das wollte ich machen, um mir das Grundrüstzeug quasi zu holen.
Ja, genau. Also bei meinen Geschwistern auch und bei mir war es jetzt nicht so, dass meine Eltern jetzt irgendwo vorgegeben haben oder mich gepusht haben, jetzt BWL zu machen oder mich vorzubereiten, um irgendwann mal ins Familienunternehmen einzusteigen. Nee, im Gegenteil, wir waren völlig frei in der Wahl, was wir lernen wollen, was wir machen wollen. Und ich habe dann wirklich aber aus freien Stücken gesagt, Wirtschaft interessiert mich, da habe ich Spaß dran, BWL möchte ich gerne machen. Ja.
Dann bist du nach dem Studium direkt ins Familienunternehmen oder hast du dir vorher nochmal andere Sachen angeguckt?
Nee, ich habe nach dem Studium, Diplom war es noch, dann erst noch andere Stationen gehabt, habe den Berufseinstieg dann bei Unilever, also in der Konsumgüterbranche gemacht, damals anfänglich ein Trainee-Programm und wird das auch immer wieder machen. Das ist, glaube ich, so für den ersten Job, für das Reinkommen in die Berufswelt, glaube ich, ganz gut, wenn man das nicht im eigenen Unternehmen machen muss, sondern dann irgendwo in Anführungsstrichen normal angestellt ist und da so seine ersten Erfahrungen machen kann, vielleicht auch seine ersten Fehler machen kann und jetzt nicht von überall beäugt wird. Und insofern war ich ganz glücklich, erst bei Unilever, später nochmal bei Haniel in Duisburg und dann gab es irgendwann die Chance, ins eigene Familienunternehmen einzusteigen.
Wie groß waren damals, als du eingestiegen bist, das eigene Familienunternehmen? Welcher Dimension habt ihr euch da schon bewegt?
Wir waren ungefähr halb so groß wie heute. Also ich schätze mal, dass wir so rund 10.000 Mitarbeiter hatten damals und so eine gute Milliarde Umsatz, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Zu dem Zeitpunkt wurde das Unternehmen geführt von wem, als du eingestiegen bist?
Von meinem Vater und meinem Onkel, plus eben ein Vorstandsteam, Geschäftsführungsteam. Aber in der vierten Generation waren es mein Vater und mein Onkel als zwei Brüder.
Die beiden 100% Gesellschafter, ihr seid nicht börsennotiert oder irgendwas anderes, also komplett in Familienbesitz und familiengeführt.
100% Familienbesitz, genau. Mein Vater und mein Onkel haben in den Anfängen ihrer Laufbahn ihre Geschwister jeweils ausbezahlen können.
Wow.
Waren seitdem dann 50-50 zwei Gesellschafter.
Also im Internetdeutsch würde man jetzt sagen, die haben den Cap-Table quasi neu organisiert. Ja,
genau. Ja.
Fairerweise, das macht es ja auch ein bisschen einfacher. Je mehr Leute mitreden, desto schwerwiegender oder desto schwieriger sind meistens Entscheidungen.
Ja.
Schwerwiegender auch manchmal.
Ja.
Das ist natürlich ganz gut. Das heißt, und zu diesem Startpunkt, was macht Fiege Logistik alles? Weil Logistikdienstleister kann ja eine ganze Menge sein. Was ist das Kerngeschäft, das Portfolio, was ihr heute anbietet?
Also wir sind in ganz verschiedenen Branchen tätig, jeweils spezialisiert auf unsere Kunden und die Branchen unserer Kunden. Aber was gleichermaßen mehr oder weniger für alle Branchen gilt, ist, dass wir die komplette Supply Chain unserer Kunden organisieren, betreiben und optimieren. Man kann auch sagen, wir sind der Architekt der Supply Chain unserer Kunden. Angefangen mit jetzt der Sourcing-Begleitung, der Bündelung in den Sourcing-Ländern, dem Import, egal ob es Luft- oder Seefracht ist, die Verzollung, einlagern, dann die Arbeit an der Ware, Konfektionierung oder was auch immer, Etikettierung, was auch immer nötig ist und dann Verpackung, Versand in die verschiedenen Absatzkanäle, offline, online, Retouren, Bearbeitung, Zweitvermarktung, das sind so die logistischen Dienstleistungen, die dahinter stecken und dann kommen natürlich einige kaufmännische noch, Customer Service, E-Commerce, Order Management Themen, Marktplatzanbindung.
selbst bis dahin geht's.
Ja, ja, ja. Das bieten wir auch an, ja.
Also das heißt, ihr betreibt Logistikzentren, ich glaube an der Zahl 150 Stück in Europa, dazu noch eigene in Asien.
Ja.
Und es gab noch einen Standort, noch ein Land.
Indien sind wir tätig, allerdings nicht zu 100% alleine, sondern mit einem indischen Partner seit vielen Jahren jetzt mittlerweile in einem Joint-Venture-Modell.
Okay, das heißt, wenn ich eine Autobahn in Deutschland fahre, dann sehe ich ja ab und zu etwas, wo Fiege draufsteht.
Ja.
Dieses Lager, das kann euch gehören, das kann aber auch angemietet sein.
Ja.
Aber alles, was in diesem Lager passiert, wird von euch organisiert.
Ja.
Geht morgens die Tür auf, die Roboter werden angeschmissen, die Sortierung und Co. Liefert ihr selber aus? Habt ihr eigene LKWs oder ist das nicht euer Thema?
Teilweise. Also in den spannenden oder Spezialbereichen haben wir eigene LKWs und auch andere Zustellfahrzeuge. In vielen Fällen nutzen wir aber auch wiederum andere Speditionspartner und Netzwerke, die wir beauftragen für unsere Kunden. Also wir organisieren den ganzen Transport, die Zustellung von A nach B, alles, haben aber nicht den Anspruch, das komplett mit eigenen Fahrzeugen, mit einer eigenen Flotte zu machen, sondern suchen uns dann jeweils auch den performantesten Partner raus und beauftragen den dann.
Ich mach's mal ganz hemdsärmlich. Ich bin jetzt Influencer, hab 3 Millionen Follower.
Ja.
Und ich überlege mir, das Wasserbett aus China zu bewerben. Das ist mein Produkt. Markus, ein Wasserbett. In der Theorie müsste ich euch nur sagen, das ist der Hersteller in China. Ab jetzt kümmert ihr euch, bis das Ding beim Kunden ist. Ich betreibe die Webseite, betreibe alle Kanäle im Bereich Social Media, baue also einen Online-Shop, lasse ich mal eine Agentur bauen, was auch immer.
Ja.
Danach macht alles ihr.
Ja.
Ihr redet mit dem chinesischen Hersteller, ihr macht die ganze Verzollung, das Ding kommt per Schiff in irgendeinem Hafen an in Rotterdam, ihr sorgt euch darum, dass es sich bei uns im Lager dann befindet, bei euch im Lager. Verschickt es an den Kunden, der Kunde bekommt den Tracking-Link von euch, ihr guckt, wer der günstigste Anbieter ist für Wasserbett von Braunschweig nach München.
Mhm.
Macht alles ihr komplett. Das ist die ganze logistische Dienstleistung dahinter.
Ja.
Das heißt, ihr seid damit wahrscheinlich direkter Wettbewerb zu jemandem wie Avato.
Ja.
Aber bei Amazon und DHL ist es ja nicht ganz so einfach. Wie steht ihr zu, also wie viel Wettbewerb ist DHL und Amazon und wie viel eigentlich auch Freund von euch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also DHL und auch Amazon sind einerseits natürlich Wettbewerb. Fulfillment bei Amazon, FBA ist natürlich eine große Alternative oder ein Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für unsere Kunden ein großer Absatzkanal. Also für viele unserer gerade jetzt E-Commerce und B2C-Kunden liefern wir ja über den Amazon-Marktplatz dann an die verschiedensten Kunden und wickeln das alles ab. Und Amazon ist gleichzeitig natürlich als Marktführer irgendwo auch einer, der die Standards setzt in Sachen Gratis-Retouren oder auch Lieferfristen, Next Day, phasenweise ja auch Same Day. Das sind Themen, die Amazon, mit denen Amazon angefangen hat, wo dann alle anderen nachziehen müssen. Und das ist dann ein Punkt, wo wir als Dienstleister gerne ins Spiel kommen, weil wir dann natürlich über Bündelungseffekte mehrere Kunden bündeln, die Economies of Scale bieten können, weil der Einzelne ist jetzt vielleicht nicht in der Lage, die Standards anzubieten, die jetzt ein Marktführer wie Amazon anbieten kann. Und insofern ist es auch jemand, der den Markt so ein bisschen vorantreibt uns automatisch dann dadurch auch irgendwo ins Spiel bringt. Und bei DHL war die zweite Frage auch interessant, weil sie natürlich auf der Logistikseite Wettbewerber sind von uns, ganz klar als der größte Logistiker der Welt. Dann, wenn man sich den Paketbereich anschaut, sind sie wiederum aber auch Partner, weil wir ja für unsere Kunden den ganzen Transport, also die Paketzustellung auch komplett organisieren. Wir suchen uns eben den besten Partner raus, je nach Region, je nach Preisen, je nach Kapazitäten und so weiter. Und das ist natürlich oft eine DHL und insofern sind wir auch Kunde der DHL. Also insofern ist das ein spannendes Verhältnis, was wir zu den beiden Playern jetzt haben.
Werbung.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Mein Unternehmen Edsel mit Sitz in Berlin ist inzwischen das zweitgrößte Affiliate-Netzwerk in Deutschland und sucht Verstärkung. Natürlich haben wir einen besonders hohen Fokus auf den Mittelstand. Das heißt, unsere Kunden sind inzwischen 2.500 Unternehmen aus dem Mittelstand, die ihre Online-Shops mit uns optimieren und dafür sorgen, dass dort mehr Sales eingehen. Wir wollen aktuell 3 Positionen besetzen. Zum ersten einen Head of New Sales. Wir suchen also jemanden, der ein Team von 4 bis 6 Mitarbeitern führt und gänzlich aufbaut und mit diesem Team neue Programme zu Edsel holt und diese natürlich bestmöglich in das Key Accounting Team überführt. Da kommen wir auch schon zur Position Nummer 2. Wir suchen Key Account Manager und Managerinnen. Bei den 2.500 Online-Shops, die bereits bei Etsy sind, gibt es jeden Tag Optimierungen vorzunehmen. Es gilt, mit diesen Programmen zu wachsen, ihnen neue Publisher hinzuzuführen oder eben allerlei im Online-Marketing zu machen. Und auch dafür suchen wir Unterstützung. Und Position 3, die wir gerne besetzen wollen, die ist etwas breiter. Es geht um den Trainee im E-Commerce. Das heißt, du hast noch nicht so viel Vorerfahrung in diesem Bereich, hast aber richtig Lust auf Online-Marketing und Co. Dann lernst du bei Etsy in 3 bis 6 Monaten alles, was du an Rüstzeug brauchst und kommst danach in eins der Teams bei Etsy. Einfach eine E-Mail schicken an jobs@etsy.de oder auch an die Mittelstars wenden. Wir senden natürlich alles weiter. Und natürlich findet ihr alle Informationen für eure Bewerbung in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und jetzt zurück zur Folge.
Werbung Ende.
Und das, was ihr da macht, da gibt es in Europa, seid ihr unter den Top 10 von der Größenordnung. Ja. Also wirklich Logistikdienstleister, manchmal stecht der Amazon FBA aus, manchmal stechen die euch aus. Das ist schon der typische Kunde kommt mit Ausschreibung, Kunde kommt mit neuem Produkt. Aber das ist euer täglich Brot.
Ja.
Und in dem Fall, wenn der Kunde jetzt quasi sagt, ich habe gar keine eigene Infrastruktur, also ihr könntet sofort einspringen, wenn der Kunde sagt, ich will nicht mehr mit Amazon, ich will es jetzt mit einem neuen Partner machen. Das ist Teil der Ausschreibung. Aber es ist auch so, dass ihr Kunden habt, die sagen, ich möchte gerne ein eigenes Logistikzentrum. Ich bringe vielleicht sogar das Grundstück mit oder irgendwas anderes. Aber ich brauche jemanden, der mir das komplett designt. Also ihr seid auch Projektentwickler für Logistikzentren.
Ganz genau, ja. Ist ein ganz wichtiger Bereich bei uns in der Wertschöpfungskette, die Immobilie, angefangen mit dem Standort, dann die Dimensionierung, die Ausgestaltung, Automatisierung natürlich gar nicht mehr wegzudenken. Und ist ja vor vielen Jahren oder Jahrzehnten bei uns irgendwann aus der Not heraus entstanden, weil wir für unsere Kunden irgendwo Flächen brauchten, wo es aber gerade nichts gab am Markt, also keine Halle, kein Distributionszentrum irgendwo verfügbar war. Und dann waren wir sozusagen gezwungen, in Anführungsstrichen, ein Grundstück zu suchen, eine Logistikimmobilie zu planen, zu bauen und hatten dann dadurch nach und nach die Kompetenz irgendwo im Haus und nutzen das bis heute für uns selber. Also immer dann, wenn wir neue Flächen brauchen, dann kommt das Team dort zum Einsatz und hat ganz, ganz viele unserer Immobilien eben selber entwickelt, haben wir selber gebaut. Mittlerweile aber auch für viele fremde Dritte, die jetzt gar nicht unbedingt unsere Dienstleistungen permanent brauchen, aber einfach eine gute praktische Immobilie suchen. Insofern entwickeln wir sehr, sehr viel für Dritte mittlerweile auch.
Gut, ihr seid ja, was LKWs angeht, Asset Light, weil da nutzt ihr die Infrastruktur von anderen.
Ja.
Ihr seid, was Gewerbegebiete angeht, natürlich Asset Heavy. Seid ihr als Projektentwickler tätig. Das heißt, am Ende des Tages kann es auch passieren, dass ihr so ein Logistikzentrum auf die eigene Payroll nimmt, dasselbe Eigentümer seid von dem Logistikzentrum. Es könnte aber auch ein Fonds kaufen, es könnte auch der Kunde, also da gibt es 10.000 Konstellationen.
Ja.
Wenn ihr dann aber sagt, der Kunde hat auch einen gewissen Anspruch, der Kunde hat eine gewisse Größe, er verschickt 3 Millionen Pakete im Jahr, dann sind die Verträge, die ihr miteinander schließt, weil es ja auch starke Investitionskosten am Anfang sind, die gehen dann schon eher über 5, 7, 8 Jahre. Das ist wirklich, da passiert was.
Ja, also die Vertragslaufzeit hängt immer davon ab, wie hoch die Investitionen sind in das jeweilige Konzept. Und wenn das eher Standardthemen sind und wenn wir in der Lage sind, auch ein Multi-User-Center betreiben zu können für verschiedene Kunden, dann muss die Vertragslaufzeit nicht besonders lang sein. Wenn es jetzt aber irgendwo Spezialgeschäfte sind, wo in eine kundenindividuelle Automatisierungstechnik investiert werden muss, dann brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Laufzeit, damit sich das am Ende rechnet. Ja, unser Anspruch ist es immer, wenn es geht. Also bei den ganz großen Kunden ist es nicht unbedingt immer nötig, aber ansonsten versuchen wir immer, diese Bündelungseffekte bieten zu können. Ja, über Skaleneffekte, Multi-User-Center, dann auch oft Kunden zusammenzubringen, wo die Saisonalität komplementär ist, die jetzt nicht alle unbedingt den gleichen Weihnachtspeak oder Black Friday oder was weiß ich was. Der eine performt im Sommer, der andere im Winter. Dass wir diese Schwankungen, das ist unser Anspruch, dass wir den Kunden Flexibilität bieten. Ja, dass wir atmen können, saisonal oder auch konjunkturell. Das funktioniert eben am besten, wenn wir mehrere Kundengeschäfte miteinander kombinieren können und dort flexibel bleiben.
Eine Auslastung am Ende des Tages auch. Ja. Ne? Ihr habt ja auf so einem, ich kann mir vorstellen, so ein Logistikcenter, ein großes, irgendwie zwischen 100 und 300 Leute. Ja, und dann ist es ja so, du willst natürlich sowohl die Schoko-Weihnachtsmänner zu Weihnachten haben, als auch die Balkonkraftwerke Photovoltaik im Sommer. Also du brauchst immer, du musst diese 150 Leute ja quasi immer gut auslasten, du musst die Lagermengen steuern. Das heißt, ihr wisst heute auch schon, welcher Mix an Kunden passt ganz gut zusammen und dementsprechend schreibt ihr auch aus. Dementsprechend versucht ihr auch die Lagerkapazitäten zu verteilen.
Ja.
Wer sind denn typische Kunden von euch?
Von bis, also wir sind wirklich in ganz verschiedenen Branchen tätig. Wir machen sehr viel E-Commerce-Fulfillment für Markenhersteller oder auch Retailer. Wir haben ein relativ großes Fast-Moving Consumer Goods, also Lebensmittel, sind da eher spezialisiert auf Getränke, Spirituosen und Sweets, also Süßwaren. Das ist so ein Schwerpunkt, den wir haben. Wir haben viele industrielle Kunden und in einigen anderen Branchen. Reifenlogistik ist ein sehr spannender Markt, wo wir Marktführer sind. Sehr speziell, weil überhaupt nicht kombinierbar mit anderen Geschäften.
Warum nicht?
Wegen der Brandlasten, also der Regulatorik, dem Brandschutz, den ich jeweils vorhalten muss. Und auch der Großbelastung. Also ich kann natürlich jetzt keinen Textilkunden mit einem Reifenkunden irgendwo in ein Lager gemeinsam reinpacken, weil dann wird einfach die Kleidung nach Reifen riechen und das will natürlich keiner. Also insofern ist das wirklich sowohl im Lager wie auch im Transport komplett isoliert und ein sehr, sehr spezieller, spannender Markt.
Also jemand wie Delticom zum Beispiel, der sehr groß ist bei dem Thema Reifen. Die sind in eurer Kunde, in diesem Lager. Das ist dann ein Lager, was nur für Reifenhersteller ist. Das können auch verschiedene Reifen oder Reifenhersteller, Versender, wie auch immer.
Ja.
Jemand, der mit Reifen handelt. Das können verschiedene sein, weil Reifen untereinander riechen ja genauso. Und dann ist es aber ja schon Speziallogistik, weil eben Reifenbrandlast unglaublich hoch ist, weil es natürlich ein gewisses Gewicht, das ist ja nicht ganz so einfach, vier Stück Reifen zu transportieren von A nach B.
Genau.
Deswegen betreibt ihr sowas zum Beispiel aus einem Standort heraus. Das könnt ihr auf keinen Fall mixen mit Lebensmitteln oder irgendwas anderem. Das sind völlig verschiedene Themen.
Genau, das sind dedicated Reifenstandorte, die wir da betreiben, viele verschiedene an den richtigen Positionen geografisch und dort bündeln wir dann oft aber auch verschiedene Reifenkunden, um dann dort auch wieder die Skaleneffekte zu haben, im Lager wie auch im Transport.
Das hast du mir vorhin erzählt, also ihr macht ja aktuell 2 Milliarden Umsatz, 20.000 Mitarbeiter, du hast gesagt, ihr seid ein Familienunternehmen, das finde ich natürlich, oder ein mittelständisches Unternehmen,
ja.
Da gibt es ja so Definitionen, da würde ich sagen, da seid ihr jetzt schon sehr, sehr stark am oberen Rand bei mittelständischen Unternehmen. Und nur ist es trotzdem so, der Kunde guckt darauf, der sieht Avato. Avato gehört, glaube ich, zu Bertelsmann, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Der sieht Avato, der sieht quasi vielleicht noch Amazon Fulfillment. Jetzt seid ihr ja wirklich Fiege Logistik, deutscher Name, mittelständisches Unternehmen. Warum komme ich zu euch? Also, was sind da die hauptausschlaggebenden Faktoren?
Logistik ist ja natürlich neben Qualität und Preis und diesen wichtigen Kriterien aber auch eine Frage von Vertrauen. Ja? Mhm. Weil die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die vertrauen uns ja ihre komplette Supply Chain an. Und wenn das irgendwann mal nicht funktionieren sollte, ist das sehr schnell existenziell. Und insofern muss das Vertrauen zum Dienstleister und zum Partner muss uneingeschränkt gegeben sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo man als Familienunternehmen und in unserem Fall, wo wir auch als Familienmitglieder, weil wir sind immer noch familiengeführt, wo wir uns zur Verfügung stellen, wo wir verfügbar sind, wenn irgendwo mal ein Thema sein sollte. Und das wird gewertschätzt von Sekunden, weil sie sagen, im Zweifel habe ich hier eine Telefonnummer vom Felix Fiege und wenn irgendwo mal was hakt, dann kann ich den anrufen und der ist nicht nur nächstes Jahr noch da, der ist auch noch in 10 Jahren da und der kann sozusagen nicht weg. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der von vielen Kunden und diese Kultur überträgt sich ja auch auf die gesamte Organisation. Also dieses Thema Familienunternehmen ist etwas, was uns auch kulturell total wichtig ist. Das leben wir vor, das versuchen wir in die gesamte Organisation reinzutragen und auch hochzuhalten. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass wir dieses Vertrauen in Richtung der Kunden, dass wir das bieten können, dass das gewertschätzt wird von den Kunden. Und das ist einfach ein großer Punkt, wenn ich mich in einen Kunden reinversetze und der sich jetzt überlegt, okay, wem vertraue ich das an? Wen beauftrage ich mit dieser wichtigen und auch existenziellen Aufgabe.
Wie bekommt denn ihr bei 150 Standorten, 20.000 Mitarbeitern, wie bekommt denn ihr das Thema Familienunternehmen in so einen Standort, in irgend so ein Lager, an irgendeinem Fleck in Deutschland transportiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lebt denn so etwas? Weil es ist ja ein eigener Kosmos. Dieses Lager ist ja etwas entkoppelt von eurem Headquarter Münster. Wie bekommt denn ihr sowas hin? Dass die Mitarbeiter sich auch dem Kunden, das ist ja dann ein Hugo Boss Lager, ein Adidas Lager, dass sie sich dem Kunden verbunden fühlen, auch euch verbunden fühlen.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich jetzt nichts, was sich von heute auf morgen entwickeln kann. Das ist ein Prozess über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Letzten Endes, indem man es vorlebt. Wir sind sehr viel auf Achse und besuchen die Standorte und die Teams in Deutschland, aber auch im Ausland. Versuchen da irgendwo den Kontakt zu halten oder ansprechbar zu sein, wenn Themen da sind. Aber letzten Endes ist es auch eine Kulturfrage, dass dann die Leute, die jetzt enger mit uns zusammenarbeiten, die unsere Werte nicht nur verstehen, sondern ihrerseits auch fördern und weitertragen. Wir haben viele große Veranstaltungen, wo wir versuchen, dann viele Leute zusammenzubringen, dass auch diese persönliche Erfahrung und diese Nahbarkeit irgendwo dargestellt werden kann. Das ist ein Prozess, aber am Ende ist das, glaube ich, das, was uns als Unternehmen, als Organisation, als Familienunternehmen auch ausmacht. Ja, diese Einstellung, Wertschätzung, Respekt, Bodenständigkeit, die am Ende den Unterschied ausmachen. Ja, weil letzten Endes, wir sind ein Dienstleister, wir verkaufen kein Produkt, was irgendwann mal fertiggestellt und verkauft wird, sondern jeden Tag aufs Neue muss die Dienstleistung erbracht werden und muss der Kunde glücklich gemacht werden, egal ob der Endkunde oder unser Kunde. Und das geht nur, wenn wirklich alle, ein jeder und eine jede voll motiviert sein und ihr Bestes gibt. Das ist eine Frage der Einstellung und der Motivation. Und das, darauf kommt es an.
Das heißt, die Leute arbeiten auch alle für euch oder gibt es da schon auch viel mit Subunternehmern und Co.? Da ist es schon ein Thema, die sind bei Fiege Logistik angestellt.
Gibt es auch. Das gibt es bei uns natürlich auch, sowohl im Transport ja sowieso, genau, ne, weil wir externe Partner beauftragen, aber auch sind das in der Regel langjährige Partnerschaften, die dann irgendwo gewachsen sind. Und in den Standorten, klar, haben wir natürlich auch teilweise Subunternehmer, Partner. Das gibt es immer mal wieder.
Für Spitzenzeiten und sowas auch,
um genau, das auszugleichen. Spitzen abzudecken oder auch hin und wieder mal ganz besondere Skills dann irgendwo darstellen zu können. Das gibt es immer wieder, aber egal. Also das ist ja, sind ja trotzdem dann irgendwo Teil der Familie und gehören dazu. Und da werden dann keine großen Unterschiede gemacht.
Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern? Habt ihr irgend so Events, die euch regelmäßig zusammenbringen?
Haben wir, natürlich. Der wichtigste und größte Event jedes Jahr ist der Soccer Cup, also unser Fiege eigenes Fußballturnier, was jedes Jahr stattfindet und ist mit Abstand die größte Veranstaltung, also von der Personenanzahl.
Wie viele Leute kommen da?
Höhepunkt war im Jubiläumsjahr vor 2 Jahren waren es ungefähr 5000 Leute, die da waren, die ein Riesenfest feiern. Also das ist jeder Standort darf 1-2 Teams schicken. Die meisten machen das auch. Wir hatten über 100 Mannschaften oder haben in der Regel über 100 Mannschaften bei dem Turnier. Und dann wird den ganzen Tag Fußball gespielt. Wir sind selber auch mittendrin und spielen mit. Und ja, am Ende gibt es eine Siegerehrung und eine Riesenparty. Und es ist einfach ein schönes Event an einem Samstag, also wirklich auch in der Freizeit für alle Mitarbeiter, aber es investieren alle gerne diese Zeit.
Cool.
Und von nah und fern, egal aus welchem Land, das ist einfach schön zu sehen, dass dann wirklich vom Vorstand bis zu, ich sag jetzt mal, einfachen Lager-Mitarbeitern, Standortleitern, wer auch immer, alle zusammenkommen, Fußball spielen, zusammen feiern, ein Bier trinken zusammen und Spaß haben. Und das ist auch ein riesen Kulturfaktor.
Du sagst gerade Samstag, freier Tag. Ist das wirklich so in der Logistikbranche? Also arbeitet ihr mehrschichtig? Wie arbeitet ihr?
Ja, meistens mehrschichtig und natürlich auch samstags. Sonntags ist natürlich dann immer die Frage, ob es möglich ist und ob es nötig ist. Aber der Samstag zählt in der Regel schon zum Arbeitstag dazu.
Und auch Mehrschichtsystem mit Vorpacken und so weiter. Logistik muss ja organisiert werden. Ja.
Also auch je nach Kunde, je nach Branche, je nach Saison ist das natürlich auch etwas, was dann jeweils angepasst wird nach Bedarf. Ist das jetzt Mehrschicht, Einschichtbetrieb? Je nachdem, wie es gerade aussieht, ja. Und auch zunehmend natürlich, weil der Arbeitsmarkt ist eines der größten Engpässe bei uns in der Branche auch. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir Arbeitszeitmodelle haben, die attraktiv sind. Ja, also jetzt einfach nur klassisches Schichtsystem und das war's. Das funktioniert, in vielen Fällen funktioniert es nicht mehr. Da muss natürlich dann schon eine gewisse Flexibilität geboten werden. Um einfach den Job attraktiv zu halten.
Jetzt habt ihr mit Amazon, Arvato, auch in Teilen ja DHL und Co., habt ihr sehr, sehr starke auch Logistikunternehmen, gerade eine Amazon, wo ja gefühlt Geld eine nachgelagerte Rolle spielt und man wirklich sagt, man tut alles, um den Kunden zufriedenzustellen. Also Amazon setzt ja da wirklich Maßstäbe. Was ist bei euch so mit Forschung und Entwicklung? Man stellt sich jetzt Logistik irgendwie so vor mit, ja, Lager und da ist ein Roboter und der kann kleine Pakete, große Pakete und Co., aber wie bleibt denn ihr innovativ in der Größenordnung, in der ihr unterwegs seid?
Also wir investieren für unsere Verhältnisse schon sehr viel in neue Automatisierungstechniken, weil das ist einfach der Riesenhebel und das wird ein Riesenpotenzial, also bietet heute schon ein Riesenpotenzial und da ist noch unheimlich viel Luft nach oben in Sachen Automatisierung.
Damit begegnet ihr auch dem Personalmangel. Ihr müsst quasi auch gegen Fachkräftemangel automatisieren. Das ist ein ganz klares Thema.
Gar keine Frage. Also wenn wir nicht automatisieren, dann ist das nicht nachhaltig. Dann wird das nicht mehr zukünftig einfach gar nicht mehr funktionieren. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie automatisiert man? Und da gibt es mittlerweile zum Glück sehr viele spannende, gute Technologien, die wir in der frühen Phase ausprobieren und pilotieren. Und da investieren wir dann auch eben bewusst Geld in verschiedene Technologien, kooperieren da auch mit ganz vielen Startups schon sehr früh zusammen. Und die Dinge, die sich dann durchsetzen, die sich beweisen, die funktionieren, die rollen wir dann auch aus.
Wie muss ich mir so Prozesse vorstellen? Also an was forschen, entwickeln diese Startups, was euch hilft? Was ist so ein typisches Beispiel dafür?
Ja, die Lagerhaltung, also wie wird die Ware wirklich dann irgendwo ins Lager eingebracht? Mhm. Früher war es eben die Palette, die mit dem Gabelstapler ins Regal, das gibt es in vielen Fällen auch noch, aber mittlerweile gibt es da eben Shuttle-Systeme, Robotics-Systeme. Also das Spannende ist immer, oder was wir favorisieren, wenn es Automatisierungstechniken gibt, die flexibel sind, über Robotics-Lösungen. Das heißt, ich bin jetzt nicht auf 100 Jahre committed auf ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Dimension, sondern kann bei Robotiklösungen dann eben einzelne Bots sozusagen an einen anderen Standort verbringen, wenn da der Bedarf entsteht, und habe eben keine starre, fixe Automatisierungstechnik. Also solche Lösungen bevorzugen wir da, wo es geht, weil wir dadurch eben flexibel bleiben, obwohl wir in Automatisierung investieren.
Und da spielt Elektromobilität aber auch schon eine ganz große Rolle, weil du sagst ja gerade selber, Roboter, da reden wir über Akkusysteme, da reden wir über Ladezyklen und Co., das ist alles heute da. Das ist, gehört zu einem vollautomatisierten Lager komplett dazu.
Ja.
Was ist euer größtes Lager? Aber was vom Umschlag her, wie viele Pakete gehen an eurem größten Standort jeden Tag raus? Ungefähr.
Schwer zu sagen.
Aber wir reden von 100.000 oder sechsstellige Zahlen.
Also Black Friday ist, wenn wir über E-Commerce sprechen, ist Black Friday natürlich dann immer Peak Season, und das sind dann schon ein paar hunderttausend Teile. In der Regel werden Teile gemessen, ein paar hunderttausend Teile, aber es wird dann eine ähnliche Anzahl an Orders oder Paketen sein, ja.
Und das heißt aber bei einem sehr guten neuen, ihr habt ja natürlich auch Lager, die sind teilweise 100 Jahre, 50 Jahre, 30 Jahre alt, 2 Jahre alt.
Ja.
Bei einem nagelneuen Lager mit einem hohen Automatisierungsgrad kann eine riesengroße Lagerfläche von 15, 20, 25 Leuten betrieben werden, weil der Automatisierungsgrad einfach so unglaublich hoch ist.
Das stimmt, genau. Also wir sind bei den riesengroßen Lagern noch nicht bei 25 Leuten, das sind noch ein paar mehr.
Ja.
Aber wir kommen mit großen Schritten dahin und optimieren das ständig. Ein sehr spannender Schritt ist noch der Einzelpick. Also wenn man sich einen Prozess vorstellt, es gibt Ladungsträger oder Kartons oder Paletten, was auch immer, die zu bewegen im Lager funktioniert mittlerweile über verschiedenste Technologien mittlerweile schon sehr, sehr gut und verlässlich. Aber in den meisten Geschäftsmodellen unserer Kunden muss ich ja irgendwann auch ein Stück, ein Umkarton oder ein einzelnes Stück picken, je nachdem, was gerade bestellt wurde. Und dieser Schritt, da sind wir gerade dabei, den auch zu automatisieren. Und das ist einmal von der Bilderkennung, welches Teil muss ich jetzt picken, wo muss ich es picken, mit welcher Technik und wo soll es denn dann rein. Das wird in den allermeisten Fällen heute noch händisch, manuell gemacht. Das ist der spannende nächste Schritt, diesen Pick dann auch noch zu automatisieren. Da gibt es jetzt schon wirklich vielversprechende Lösungen, die wir auch gerade dabei sind auszurollen. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann, wobei dann wird es andere Jobs geben. Also da gibt es genug Arbeit, die dann zu tun ist, dass das jetzt nicht komplett ohne Menschen stattfinden wird.
Aber es kommt ja im Regelfall schon, bei euch kommt LKW an. Europalette ist so das gängigste, größte Gut erstmal, was bei euch ankommt. Und das ist ja auch schon teilweise mit Stahlseilen fixiert. Das ist teilweise eingefohlt. Kann das schon von Robotern erledigt werden, dieses Entpacken der großen Einheit, um Zugriff auf die kleineren Units zu gewährleisten? Oder sind das schon eher die manuellen Prozesse, die immer noch abgefackelt werden müssen von Menschen?
Ja, also wenn die Ware palettiert reinkommt, dann lässt sich das schon ganz gut automatisiert einlagern. Also der Einlagerprozess ist da schon ganz gut und relativ weit fortgeschritten. Viel ist ja auch Containerware. Gerade wenn es jetzt aus Asien kommen sollte, dann ist es Containerware mit oft losen Kartons. Das ist dann immer noch eher eine händische Aufgabe in vielen Fällen, wobei dann die einzelnen Kartons dann wiederum auch automatisiert eingelagert werden können, ja.
So, das hast ja gerade schon Asien gesagt. Ich bekomme ja selbst nur mit, dass aktuell Briefe und auch Poststücke, Pakete, Päckchen relativ lange brauchen. Das war gefühlt mal schneller. Jetzt bin ich natürlich als jemand, der sich im E-Commerce bewegt, fällt mir schon auf. Es gibt so Unternehmen wie Temu oder Shein, die in Deutschland ja auch sehr, sehr aktiv sind, die sechsstellige Anzahlen von Paketen jeden Tag verschicken. Jetzt habt ihr also dieses Logistikzentrum in ganz Europa und die können ja sehr, sehr viele Pakete. Jetzt seid ihr aber nur ein Teil der Journey. Spätestens ab dem Moment, wo das in den Lastwagen übergeht, also zu DHL und Co., seid ihr ja auf den Dienstleister angewiesen. Haben wir da aktuellen Bottleneck? Also merkst du auch, dass eigentlich die Auslieferung der Pakete und stellt ja dieselbe Infrastruktur zur Verfügung. Wir haben Wasserwege, wir haben Autobahnen, Straßen, wir haben quasi Anzahl LKWs, qualifizierte LKW-Fahrer. Ist das etwas, wo wir aktuell schon merken, da sind wir an der Belastungsgrenze, weil einfach immer mehr geschickt wird? Also auch wenn jetzt vielleicht aktuell Gartenmöbel zurück gegangen sind, aber generell verlagert sich ja vieles zu online, zu Direktversand oder auch in die Richtung. Was ist da aktuell dein Gefühl?
Man muss infrastrukturell natürlich dann an verschiedenen Stellen nachinvestieren, wenn man sich jetzt wenn man jetzt mal auf Autobahnen schaut und die Rastplätze sich anguckt. Das war natürlich ein großer Engpass, wo jetzt viel getan wurde, in Deutschland insbesondere, im Ausland auch, um da die Ruhezeiten zu ermöglichen, den Lkw-Fahrern. Das war wichtig. Ansonsten Schifffahrt, auch die Straßenverkehre mit der Infrastruktur, die wir haben, glaube ich, haben wir da noch Potenzial.
Okay.
Ich glaube nicht, dass das wirklich am Ende ist. Es geht vielmehr darum, noch stärker zu optimieren. Das ist auch unser Anspruch, dass wir dann die verschiedenen Verkehre noch stärker bündeln wollen. Sowohl jetzt im LKW auf der Straße, in den Lineholz, aber später natürlich auch in der Zustellung zum Endkunden, zum Haushalt. Da lässt sich, glaube ich, noch sehr viel weiter optimieren, sodass es mit der bestehenden Infrastruktur noch eine Zeit lang weiter funktionieren sollte. Was tatsächlich der Engpass ist, sind oftmals Logistikflächen, also Lagerfläche zu haben, passend zu den jeweiligen Kunden und Geschäftsmodellen. Und wie gesagt, auch der Arbeitsmarkt.
Und deswegen baut ihr ja auch, weil es diese Lagerflächen, also ihr wurdet quasi auch gezwungen, in diese Projektentwicklungsrolle zu gehen, weil die Anforderungen an Lagerflächen heutzutage andere sind als an die vor 30 Jahren. Das heißt, wir haben viel Lagerflächen, die passen aber nicht für das, wie ihr heute automatisiert arbeiten wollt. Und deswegen baut ihr einfach selber.
Ja, genau. Es müssen im Übrigen nicht immer komplett neue, neu gebaute Lager sein. Also wir refitten auch unsere eigenen oder auch auf fremde Hallen und machen die sozusagen fit für eine moderne Automatisierung. Das ist gar kein Problem. Es muss jetzt keine neu gebaute Halle sein. Die kann auch schon 10, 20, 30 Jahre alt sein. Das funktioniert trotzdem. Ja, wichtig ist die Dimensionierung, der Standort, die Anbindung und zunehmend auch die Anbindung an Stromnetze. Wenn man jetzt an erneuerbare Energien denkt, wir versuchen, da wo es möglich ist, alle unsere Läger mit Photovoltaik auf dem Dach zu belegen.
Egal, ob die euch gehören oder Investoren oder wem auch immer.
Wenn sie nicht uns gehören, brauchen wir natürlich vertraglich Pachtvertrag mit einer ausreichenden Laufzeit.
Genau.
Ja, aber überall die eigenen sowieso natürlich alle nach und nach. Und dafür brauche ich natürlich eine entsprechende Netzkapazität an den Standorten. Ja. Wir setzen jetzt Speichertechnologie ein, um dann die Energie, weil es rechnet sich natürlich am besten, wenn ich den Eigenverbrauch habe. Und das wiederum funktioniert dann am besten, wenn ich Speicherkapazität habe, um es dann zu Zeitpunkten nutzen zu können. Also Stichwort abends, nachts.
Speicher ist teuer und klein.
Richtig, genau. Das macht gute Fortschritte. Also die Kosten pro Kilowattstunde gehen deutlich runter, sodass wir jetzt in der Situation sind, dass sich das rechnet, dass wir es auch ausrollen und dann die Eigenbedarfsquote hochschrauben können. Und spätestens, wenn dann die Elektromobilität im Ladungsverkehr irgendwo stärker Einzug hält, rechnet sich das wahrscheinlich nochmal doppelt so gut.
Dann kaufen wir uns alle 10 Teslas und haben dann 10x 100 kW vor der Tür stehen.
Ja, Teslas unbedingt, weiß ich nicht unbedingt, aber vor allen Dingen im LKW und in den Zustellfahrzeugen. Wenn die elektrifiziert werden, dann habe ich ja den Bedarf am Standort, während das Fahrzeug beladen wird, also mit Ware beladen wird, auch mit Strom zu laden und dann macht die Photovoltaik natürlich doppelt Sinn.
Das sind ja aber im Regelfall nicht eure Fahrzeuge, weil ihr Asset Light in dem Bereich unterwegs seid, aber es geht ihnen auch um Lieferantenfahrzeuge und auch die Anforderungen der Lieferanten, die würden ja auch bezahlen, gar kein Problem, nur sie müssen halt irgendwo laden.
Genau.
Das macht ja während des Beladevorgangs Sinn.
Genau. Ja, und wir haben heute schon einige Elektrofahrzeuge im Einsatz, funktioniert eigentlich ganz gut. Da, wo es problematisch wird, ist, wenn unterwegs geladen werden muss, weil das macht natürlich jede Kalkulation kaputt, wenn mein Auslieferfahrzeug dann irgendwo zwischendurch mal eine Stunde Pause macht zum Laden. Das ist dann schlecht für die Kalkulation und für die Lieferzeiten.
Was sind denn die größten Herausforderungen, die du heute für Logistiker siehst? Also was ist denn das, was euch wirklich beschäftigt und euch lähmt, quasi schneller zu wachsen oder noch effizienter zu arbeiten?
Oh, sehr gute Frage. Also ich glaube,
Fachkräftemangel ist ein Riesenthema
ja,
für euch?
Ja, Fachkräftemangel ist sowohl jetzt im operativen Bereich, also wirklich gelernte Lagerfachkräfte, ist nicht einfacher geworden. Das bleibt immer ein Engpass auf die nächsten Jahre. Jetzt haben wir natürlich geopolitisch ein paar Herausforderungen aktuell, wenn man sich so die Welt anschaut. Das betrifft dann auch unsere Kunden und wir spüren es dann eben in der Supply Chain, dass sich dann, weiß ich nicht, Absatzwege oder Absatzmärkte dann irgendwo ändern über irgendwelche Zollthemen. Das sind so sind große Herausforderungen. Technologisch, ich würde jetzt nicht sagen Herausforderungen, sondern eher eine Chance. Also das, was in Sachen Automatisierung, aber auch über KI und neue Systemtechnologien da nach und nach möglich wird, das ist eine Riesenchance. Das verändert aber auch bis hin zu Absatzkanälen über Marktplätze und völlig neue Geschäftsmodelle. Das verändert natürlich ganze Märkte. Und hat auch einen Einfluss auf die Supply Chains und die Logistik und das Fulfillment. Das sehen wir aktuell oder haben es in den letzten Jahren schon gesehen und das birgt natürlich aber auch große Chancen. Das Thema Nachhaltigkeit darf man nicht vernachlässigen, auch wenn es jetzt gerade aktuell vielleicht ein bisschen rausgerückt ist aus dem Fokus, wird das ja zu Recht nicht verschwinden, ja, sondern das bleibt ein großes Ziel. Wir wollen da Vorreiter sein, erneuerbare Energien, Photovoltaik, Elektromobilität, viele andere Themen, ESG, die damit zusammenhängen. Ich glaube, da tun wir gut daran, da frühzeitig zu investieren, versuchen Vorreiter zu werden und dann am Ende auch nachhaltige Lösungen unseren Kunden anbieten zu können.
Aber ihr seht das ja auch als Kaufleute, also ihr baut die Photovoltaik auf den Hallendächern ja nicht nur aus Altruismus und aus dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, sondern ihr guckt euch ja schon an, Photovoltaik funktioniert in Deutschland jetzt generell erstmal einen Ticken schlechter als in Spanien wahrscheinlich, weil Sonne und Co. Aber wenn man es hat, dann hoher Eigenverbrauch nur über Speicher möglich, die dann eben nachts zum Beispiel auch abgeben, wenn wir tagsüber gewinnen. Das sind schon Themen, wo ihr euch aber zum Schluss auch sagt, das ist eine Investition. Da reden wir auch von Renditen, 6, 7, 8, 10% im Jahr, die wir dort anstreben. Wir prüfen auch, gerade bei unseren Hallen, macht es Sinn, die Photovoltaik darauf zu bringen. Ihr würdet aber auch Windkrafträder bauen. Wenn ihr am Wasser wärt, würdet ihr auch Wasserkraftwerke oder irgendetwas bauen. Das ist schon ein Thema. Ihr wollt auch autark auch in dem Bereich, autarker werden und etwas unabhängiger und wollt einfach eure eigene Energie beziehen, weil ihr es eben könnt. Familienunternehmen macht ja auch Sinn.
Genau, ja, das ist unser Anspruch. Also wir beziehen zum Beispiel komplett Grünstrom seit einigen Jahren. Wir sind sehr nachhaltig, aber es muss sich auch rechnen. Also wir machen all das, was wir uns sozusagen selber leisten können. Das machen wir natürlich sowieso, was sich rechnet über Photovoltaik auf dem Dach und so weiter. Gar keine Frage, das machen wir auch. Aber wenn man jetzt mal über Dekarbonisierung spricht in der Logistik, ist natürlich vor allen Dingen der Transport. Das ist der große Hebel und der Gamechanger. Und wenn man jetzt mal einfach davon ausgeht, wir würden das komplett dekarbonisieren wollen, ob es jetzt technisch heute schon möglich ist oder nicht, aber einfach, wir simulieren einfach mal, wir würden jetzt ab morgen nur noch Elektromobilität oder was weiß ich, HVO, die verschiedenen Technologien einsetzen, das ist teurer als konventionell. Ja. Das würden wir uns nicht leisten können. Das würde sozusagen unsere bescheidene Marge überschreiten bei weitem. Das heißt, die Dekarbonisierung funktioniert nur, wenn am Ende der Markt mitmacht und der Endkunde, der Kunde auch sagt, okay, das ist es mir wert oder die Regulatorik oder so. Nur weil wir jetzt den Anspruch haben, so nachhaltig zu sein, dass wir keine Emissionen mehr haben wollen, das würde aus eigener Kraft nicht funktionieren. Da muss der Markt mitmachen.
Du hast es gerade schon angesprochen, bescheidene Marge. Ich kenne mich jetzt mit Logistikunternehmen nicht gut genug aus. Margen im Logistikunternehmen würde ich in einem einstelligen Prozentbereich einschätzen.
Ja.
Irgendwas zwischen 3 und 7%. Das kann hängen bleiben. Das ist bei 2 Milliarden Umsatz. Klingt das erstmal nach einer ganzen Menge Holz. Ich sage ja trotzdem, ich habe das Glück, Online-Unternehmer zu sein. Wir haben irgendwie andere Margen. Die werden auch runterkommen und werden sich sicherlich eher euren Margen anpassen. Aber das heißt ja am Ende des Tages auch, du kannst nur um 3 bis 7% Fehler machen. So,
genau.
20.000 Mitarbeiter. Das heißt, auch wenn es nicht gut läuft, ihr könnt da nicht sofort Mitarbeiter abwerfen, mal 3.000 Stück. Da gibt es ja oft auch einen Betriebsrat oder eben andere Themen. Und ihr hängt ja am Stück gut. Das heißt, wenn euer Kunde mit euch einen Vertrag macht über 1 Million Pakete im Jahr und jetzt das E-Commerce-Loch gerade oder ist schon seit 2 Jahren und es sind nur 600.000, Das kostet euch genauso Geld. Das heißt, ihr habt wenig Fixverträge, ihr verdient dann gutes Geld, wenn Pakete nach hohen Schlagzahl rausgehen. Das ist der Job.
Ja, genau. Okay. Ja, das ist ein spannender Markt und auch kein einfacher Markt, aber das macht es ja am Ende auch so spannend. Ja, also wenn es einfach wäre, könnte es jeder.
Klar.
Und dadurch haben wir natürlich auch die Chance, um zu differenzieren. Ja, und genau was du sagst, die Flexibilität bieten zu können, das ist ja das, warum Kunden zu einem Dienstleister wie uns kommen, weil sie sagen, ich habe jetzt nicht mich für 10 Jahre auf 1 Million Pakete committed, sondern ich kann eine gewisse Flexibilität in Anspruch nehmen. Und das ist das, was es ausmacht und was es auch spannend macht.
Du hattest mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du auch im Bereich M&A, bevor du bei Fiege eingestiegen bist, mal gearbeitet hast. Macht ihr bei Fiege M&A? Ist das ein Thema, Unternehmen dazu zu kaufen?
Ja, machen wir auch immer wieder. Eher kleinere Deals, würde ich mal sagen. Unser Anspruch oder unser Ziel ist es jetzt nicht, zu wachsen, indem wir M&A-Deals machen.
Okay.
Es geht dann mehr darum, den Einstieg in neue Märkte zu finden. Sei es jetzt geografisch, in ein neues Land zum Beispiel, oder aber technologisch oder vom Geschäftsmodell her. Dann ist es spannend und dann schauen wir schon nach entsprechenden Targets, die gut zu uns passen und uns dann sozusagen den Eintritt in einen neuen Markt irgendwo ermöglichen. Ja.
Das würde mich nochmal interessieren bei eurem Familienunternehmen. Ich musste aber einfach mal schmunzeln, das ist so gigantische Zahlen. Jetzt hatten dein Onkel und dein Vater ja die anderen Gesellschaften herausgenommen, hatten jeweils 50%. So, jetzt seid ihr aktuell in Charge. Die beiden sind raus aus dem Unternehmen. Das heißt, irgendwie haben die Prozente ja auch auf euch verteilt. Ihr habt Geschwister. Ich glaube, in Summe seid ihr auf der Ebene jetzt fünf?
Sieben.
Sieben Geschwister, ja. Okay, auf jetzt ähnliches Alter, alle, das ist ganz gut, ihr seid alle relativ dicht beieinander. Sieben Geschwister, die sich die Gesellschafter sind, zwei davon arbeiten operativ. Jetzt bekommt ihr ja auch alle Kinder und seid fleißig, das heißt, wir sind irgendwo bei 18 bis 22 Kindern. Auch das bringt ja eine gewisse oder birgt eine gewisse Komplexität.
Ja.
Wie hast denn du die Übergabe erlebt von euren Eltern auf euch? Habt ihr euch einen Mediator geholt? Wie habt ihr das gemacht? Ich meine, das ist ein Riesenunternehmen. Wie macht man das? Wie haben die euch machen lassen auch?
Ja, im letzten Generationswechsel, also von unseren Vätern zu, jetzt in dem Fall zu meinem Cousin und zu mir, ohne Mediator, sondern sozusagen alles aus eigener Kraft, wenn man so will. Und das ist sehr gut gelaufen. Also wir sind auch unseren Vätern sehr dankbar, dass sie das so organisiert haben. Vor allen Dingen der schwierigste Schritt ist es, glaube ich, dann irgendwann loszulassen. Und das haben die beiden wirklich vorbildlich hinbekommen und haben irgendwann gesagt, so, ab jetzt seid ihr plus der restliche Team des Vorstands, jetzt seid ihr zuständig, wir sind raus, viel Spaß. Nee, also so haben sie es nicht gesagt, aber sie haben Abstand gehalten und sie haben das Vertrauen gehabt und sie haben uns machen lassen und haben wirklich ein paar Jahre lang bewusst Abstand gehalten, uns dann die Möglichkeit zu geben, noch besser reinzukommen und das hat wunderbar funktioniert. Jetzt sind sie mittlerweile wieder ein bisschen näher dran, weil sie einfach auch Spaß haben, mitzubekommen, wie es läuft und was los ist und waren aber auch trotzdem immer verfügbar. Also wenn wir unsererseits irgendwo Fragen hatten, waren sie verfügbar und wir konnten uns gut mit den beiden beraten. Ja, und ich glaube, das war, wenn man sich so Generationswechsel in Familienunternehmen anschaut, war das schon ganz vorbildlich. Und jetzt wollen wir natürlich, wenn wir jetzt an die nächste Generation denken, wollen wir das natürlich ähnlich gut organisieren und haben jetzt gerade mit unseren Geschwistern, also mein Cousin und ich als Unternehmensnachfolger, jetzt mit unseren Geschwistern, haben wir uns vorgenommen, dass wir die Governance für die nächste Generation jetzt definieren wollen. Also wie soll der Prozess laufen? Wie kommt die nächste Generation dann irgendwo rein ins Unternehmen? Und das sind ja spannende Fragen, die sich da stellen.
Auf jeden
Fall. Und das wollen wir jetzt, wir sind aber alle sehr nah beieinander, verstehen uns gut und das wollen wir regeln für die nächste. Ist ja auch wichtig im Sinne des gesamten Unternehmens, also die eigene Belegschaft, ja, die gut 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden. Wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, da eine Kontinuität und eine Stabilität dann auch in die nächste Generation hineinbieten zu können. Und das wollen wir frühzeitig regeln, damit das dann alles gut läuft, wenn es soweit ist.
Ja, auch mit 7 jetzt, das finde ich schon komplex. Jetzt kommen 20, das heißt, die Komplexität ist ja mit jedem, der dazukommt, wird ja riesig. Ich glaube, jeder hat schon mal gehört irgendwie von, wenn die Familie Miele quasi tagt und alle Miele-Nachfahren da zusammenkommen, dann sind da 300, 400, 500 Leute, die alle in irgendeiner Konstellation am Miele beteiligt sind. Vielleicht gibt es eine Stiftung. Ist ja auch schwierig, über Dekaden und Jahrhunderte Unternehmen weiterzudenken und das alles abzubilden. Also ich habe mal gehört, die Familie Brenningmeier, C&A, hat da auch ein sehr komplexes Modell. Wer darf nachrücken? Wer darf überhaupt operativ tätig sein? Wer muss alles zustimmen? Ja, das ist schon tough. Und dann stehst du ja auch, das sind ja die Entscheidungen, betreibt man so ein Unternehmen weiter, geht man damit an die Börse zum Beispiel auch. Also ihr könnt ja viele Sachen machen, ihr könnt an die Börse gehen, könnt anfangen dazu zu kaufen. Aber ich habe das Gefühl, ihr führt das alles sehr kaufmännisch wie ein Familienunternehmen, wie du schon selber sagst. Das ist eher nicht Anzahl von Mitarbeitern oder Umsatz definiert der Familienunternehmen, sondern ich glaube auch ein gewisser Führungsstil. Ja, und wie man sich damit identifiziert. Und das hört sich alles sehr solide an.
Ja. Ja, danke schön. Ja, wir sind damals angetreten, mein Cousin und ich, auch mit dem Anspruch, das jetzt in unserer Generation vernünftig weiterzuentwickeln. Also man kann natürlich jetzt nicht ausruhen auf dem, was da ist. Ja, wir müssen uns gerade...
Verdoppelt auch in der Zeit.
In der Zeit, bislang haben wir es verdoppelt, das stimmt, genau. Aber man muss sich trotzdem natürlich in unserer Branche als Dienstleister, wie wahrscheinlich in vielen Branchen, man muss sich ja permanent neu erfinden. Also das Geschäftsmodell ist heute und die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eine ganz andere als vor 20 Jahren. Ich glaube, diesen Anspruch muss man immer haben, diese Weiterentwicklung. Also Stillstand ist natürlich tödlich. Und also unser Anspruch ist es dann eben, diese Weiterentwicklung hinzubekommen, aber am Ende das Unternehmen gut zu führen, weiterzuentwickeln und dann an die nächste Generation irgendwann weiterzugeben. Das ist unser Verständnis jetzt dieser Aufgabe und so packen wir das an mit dieser langfristigen Perspektive.
Dann führst du ein Unternehmen auch anders. Dann ist es eben trotzdem zum Schluss ein Stück Porzellan, was sehr vorsichtig behandelt wird und was einen selbst vielleicht auch davor schützt, zu überdrehen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist. Du hast eben keinen Gesellschafter, keinen Investor im Rücken, der sagt, jedes Jahr 20% Wachstum und hier EBIT-Marge hoch und egal, wie es den Mitarbeiter geht, hast du alles nicht, sondern du kannst schon sagen, ich bereite es für die nächste Generation vor. Das ist eine tolle Aufgabe, wie ich finde. Kommen wir mal zu dir. Du hast vorhin gesagt, du bist 46, wenn ich mich richtig erinnere. Du scheinst unverschämt fit zu sein. Warum? Was machst
Sieht nur
du?
So aus.
Ja, genau. Was machst du für dich? Was ist auch für dich, was ist das Gegengewicht zu dem Alltag, den du hast, der ja bestimmt oft viele Stunden und viele Sorgen trotzdem ja auch beinhaltet? Was tust du für dich, um da durchzukommen?
Also ganz, ganz oben steht natürlich die Familie, meine Frau und die Kinder, wo ich aufpassen muss, dass ich genug Zeit habe, um bei der Familie zu sein. Mhm. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ansonsten mache ich gerne Sport, ob es jetzt Fußball ist, also selber spielen, Tennis, im Winter mal Skifahren gehen.
Also sehr breit auch.
Relativ breit, ja. Also jetzt auch nicht ganz, ganz intensiv, sondern dann immer, wenn es reinpasst.
Ernährung, irgendwelche Regeln? Also kein Alkohol, nur Gemüse,
ich faste, Veganer. Wir sind jetzt gerade in der Fastenzeit, ich faste jetzt gerade.
Dafür ist deine Laune aber gut.
Ja. Und ansonsten, ich achte natürlich ein bisschen drauf, dass das gesunde Ernährung ist, aber jetzt nichts Verrücktes, nichts Wildes. Eigentlich relativ normal, ja.
Hast du in deiner Zeit vielleicht auch bei Unilever und Co., wie stehst du so zu dem Thema? Es gibt ja immer Dinge, die weiß man nicht, ne? Oder da sagt man, das ist eine Situation, die ist neu. Hast du so Coaches, bist du in irgendwelchen Organisationen organisiert mit anderen Unternehmern, wo du dich austauscht? Was ist denn so das Level, wo du so auch ganz schwierige Fragen versuchst zu durchsteigen und mit Hilfe von anderen zu lösen? Die Luft oben ist ja relativ dünn.
Guter Punkt. Also ich glaube, der Vorteil, den wir bei uns haben, ist, dass wir zu zweit sind. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist wirklich ein Luxus, den man nicht unterschätzen darf. Am Ende alle wichtigen Entscheidungen stimmen wir, mein Cousin und ich, gemeinsam ab. Wir haben natürlich hin und wieder andere Meinungen und diskutieren das und wägen das ab und kommen am Ende, glaube ich, zu besseren Entscheidungen, weil wir zu zweit sind. Also das ist schon mal die erste Instanz, die unheimlich wertvoll ist, dieses kleine Team zu haben und da eben nicht ganz alleine
zu sein. In dem beide ganz stark committed sind über Anteile, auch über Verantwortung unternehmerische. Ne? Das ist eine andere Entscheidung, die du dann triffst, wenn es dein Geld ist und deine Zukunft.
Ja, ganz genau. Zweitens versuchen wir auch im Unternehmen, Vorstandsteam und auch darüber hinaus eine Offenheit und eine Augenhöhe zu haben, dass wir jetzt da eben nicht alleine, wo die Luft dünn ist, sozusagen, sondern da auch wirklich diesen Teamgedanken pflegen und kritikfähig sind, diskussionswillig sind dadurch auch, glaube ich, eine Menge an Input und anderen Perspektiven mitbekommen, was, glaube ich, total wichtig ist. So, darüber hinaus ist natürlich der Austausch mit anderen Familienunternehmen oder Unternehmern sehr wichtig. Das schätzen wir, weil das sind natürlich dann, egal welche Branche, es sind oft am Ende dieselben Themen, auf die man kommt und dieselben Fragen, die man bekommt. Und da dann hin und wieder sich einfach mal zu verschiedenen Dingen auszutauschen, ist einfach Gold wert.
Da ordnet ihr euch auch ein, also Familienunternehmer, ne, so über mehrere Generationen, bist du irgendwie engagiert? Also warst du irgendwie bei den jungen Unternehmern oder sowas, so
ja,
Familiengeschichten?
Ja, genau, die Familienunternehmer ist ein Verband, wo wir, also verschiedene Verbände und Institutionen, wo wir aktiv sind, wodurch man dann ja ein kleines Netzwerk irgendwo sich aufbauen kann und dann verschiedene Themen dann einfach besprechen kann, wenn was ist, genau. Ja.
Hast du für uns noch irgendeinen Lifehack? Also irgendeine Regel, auch gerne aus dem Büroalltag, wo du merkst, das habe ich irgendwann für mich umgestellt und ich fahre damit total gut, das hilft mir, fokussiert zu bleiben, und das ist so eine kleine Abkürzung. Fällt dir irgendwas ein?
Ich glaube, ich würde sagen, dass es wichtig ist, authentisch zu bleiben. Also, dass man wirklich nur das macht, was einem Spaß macht oder wo man sich wohlfühlt. Und jetzt von klein bis groß, also wahrscheinlich eher in Bezug auf die großen Themen, also welche Rolle nehme ich ein? Also die allergrößte Frage ist natürlich, will ich ins Familienunternehmen, will ich da irgendwo aktiv irgendwas gestalten? Damit angefangen, aber in vielen anderen Bereichen auch, weil wenn es keinen Spaß macht, ist das nicht nachhaltig. Ja, dann geht irgendwann die Authentizität verloren. Ja. Das wäre nicht gut. Das heißt, also man muss sich immer, glaube ich, bewusst fragen, das, was ich jetzt gerade tue oder was ich machen möchte, will ich das wirklich? Ja, also habe ich da Spaß dran? Kann ich das? Liegt mir das oder nicht? Und wenn die Antwort nein ist, ist ja auch nicht schlimm. Ja? Dann organisiert man, dass die Rolle sich ein bisschen anders organisiert man die Rolle ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist am Ende das, worauf es ankommt.
Da wart ihr auch immer frei. Ne? Also ihr wurdet keins, deiner Geschwister, so, ihr wurdet nicht dazu gedrängt, ins Unternehmen reinzugehen. Ihr hattet immer alle Möglichkeiten, aber ihr konntet auch den Weg quasi, wo wir studieren, wo wir Schule machen und Co., das habt ihr alles relativ autark entschieden. Und das hat sich halt bei dir und deinem Cousin so ergeben.
Genau.
Aber es wurden jetzt nicht 7 Kinder ins Rennen geschickt, um später in dem Unternehmen eine leitende Funktion einzunehmen. Das war nicht so, das hat sich einfach ergeben.
Ja, genau, ja. Also wir waren völlig frei in der Wahl, was wir lernen wollten, studieren wollten und ob wir dann später irgendwann mal ins Familienunternehmen reingehen. Das war eine Option oder eine Frage, aber keine Pflicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also da in so eine Rolle jemanden reinzuzwingen, das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
Noch eine Frage. Wir wollen ja den Mittelstand ein bisschen repräsentieren und eben auch quasi eine Stimme geben. Wenn du dir eine Sache von der Politik in Deutschland wünschen könntest, vielleicht auch zwei, das kannst du dir aussuchen. Gibt es irgendetwas, was dir das Leben erleichtern würde, jetzt speziell auch in deiner Branche, oder wo du sagst, ich glaube, da müssen wir ran? Das wäre ganz wichtig für die Zukunft.
Gute Frage. Also ich glaube, ganz allgemein gesprochen, und meine Hoffnung wäre, dass das die neue Bundesregierung auch umsetzt, mehr Freiraum und Unternehmertum ermöglicht wird. Ja, also weniger Regulatorik, weniger Vorschriften, weniger Bürokratie und die Marktwirtschaft arbeiten lassen in ganz vielen Bereichen, egal ob es jetzt Nachhaltigkeit oder was auch immer, Bauvorschriften oder Verkehr. Klar, es gibt ein paar Grundregeln, die müssen irgendwo eingehalten werden. Aber ansonsten, glaube ich, würden wir ganz gut daran tun, diese unternehmerische Freiheit und Entwicklung zu fördern.
Ja.
Weil ich glaube, das ist der größte Hebel, den wir haben. Und das ist auch etwas, was jetzt hier bei uns gut ausgeprägt ist. Aber man muss es laufen lassen. Und man über zu viel Regulatorik kann man das sehr schnell kaputt machen. Und das wäre mein Wunsch und aber auch gleichzeitig die Hoffnung, dass die neue Regierung genau das tun wird, hoffentlich.
Also wir haben jetzt auf jeden Fall viel Geld locker gemacht. Wenn wir das in die richtigen Sachen stecken, ist das, glaube ich, auch überfällig. Also ich finde das total in Ordnung, dass wir das machen. Wenn das in Bildung, Infrastruktur und Co. fließt, ist, glaube ich, alles richtig. Und ansonsten, klar, wir haben alle irgendwie Fachkräftemangel. Ich höre von ganz vielen Unternehmern, sie würden sich ein bisschen mehr Vertrauen in die Unternehmer wünschen und Unternehmerinnen. Ja, ist ja irgendwie auch, der Mittelstand ist der Motor Deutschlands und ist ja da ein ganz relevanter Bestandteil. Das höre ich immer öfter und das kann ich auch absolut so vertreten. Also sehe ich genauso wie du, und das Thema Entbürokratisierung und Co., das muss natürlich auch kommen. Klar, da sind wir einfach sehr kopflastig geworden. Wir haben 15 richtig gute Jahre hinter uns. Das darf man auch, glaube ich, ganz klar so sagen. Das lief extrem gut und jetzt aktuell mal so eine kleine Delle. Felix, tausend Dank, dass du heute hier warst. Also Wahnsinn, was ihr im logistischen Bereich bewegt, wie ihr das als Familienunternehmen definiert und auch stemmt. Ja, ich meine, es ist ja schon, unsere Wettbewerber sind Amazon, sind eine Avato, das sind riesengroße Brands. Ja, dass ihr auch den Einstieg ins Ausland, jetzt in den indischen Markt über ein Joint Venture löst, also auch sagt, wir müssen nicht alles operativ selber machen, aber wir wollen da eine Rolle spielen. Wir sehen diesen Markt, wir sehen ihn als Wachstumsmarkt auch, also auch toll über den Tellerrand hinauszuschauen, obwohl ihr doch so ein starkes europäisches, auch deutsches Unternehmen seid. Wie du das hier vorgetragen hast, so muss Mittelstand funktionieren und sein. Also ich glaube, du bist auch ganz, ganz tolle Vertreter für den Mittelstand allgemein. Tausend Dank, dass du dir Zeit dafür genommen hast, hier zu sein. Mich riesig gefreut, war ein Mega-Podcast.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja. Danke dir.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr ja, einschalten, abonnieren, liken, followen. Ja, wir freuen uns über jeden Multiplikator, der den Mittelstand in Deutschland ein bisschen mehr Präsenz gibt. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.